Wir sind als Gemeinde gemeinsam unterwegs. Christsein heißt unterwegs sein. Unterwegs, wie damals das Volk Israel richtig auf dem Weg war durch die Wüste. Und die Christen haben immer schon das als ein Bild angesehen dafür, dass sie selber, so wie dieses Volk Israel, auf dem Weg sind ins gelobte Land. Das war sogar der erste Name für die Christen. Steht in der Apostelgeschichte, also er kommt erst viel später, in Antiochia wurden die Christen zum ersten Mal Christen genannt, aber davor nannte man die Christen, oder es war ja damals noch eine kleine jüdische Sekte, kann man sagen, also die Christen nannte man die von dem Weg sind, die des Weges sind oder die auf dem Weg sind, kann man nachlesen in der Apostelgeschichte an mehreren Stellen, auf dem Weg Jesus hinterher. Jesus war ja auch als Wanderprediger unterwegs. Er war nicht an einem Ort und ließ alle zu sich kommen, sondern er ging zu den Leuten. Er war auf dem Weg. Und wir haben es auch gerade gesungen in diesem neuen Kirchenlied mit einer alten Melodie. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr euch weist. Das ist eine Herausforderung für uns. Denn manchmal kommen wir auch an schwierige Stationen. Stationen, in denen uns einiges zugemutet wird. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Gemeinde ist wie ein Volk, das Volk Gottes unterwegs. Wir neigen ja dazu, als Christen möglichst uns schön einzurichten, zu Hause in unseren schönen Häusern und Wohnungen und auch ein schönes Gemeindehaus zu bauen und zu sagen, so, jetzt bleiben wir hier, jetzt lasst uns Hütten bauen. Und Gott möchte, dass wir mobil bleiben, dass wir unterwegs sind, dass wir offen sind für seine Führung, für seine Aufträge und uns immer wieder neu die Frage stellen, wohin sendet er mich? Mich als einzelne Person, wo will er mich hinhaben? Und wohin sendet er uns auch als ganze Gemeinde? Wir werden nachher noch ein Lied singen, was ein bisschen ein anderes Bild hat, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Da heißt es in der zweiten Strophe, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, liegt oft im Hafen fest, weil sich's in Sicherheit und Ruhe bequemer leben lässt. Man sonnt sich gern im alten Glanz vergangener Herrlichkeit und ist doch heute für den Ruf zur Ausfahrt nicht bereit. Doch wer Gefahr und Leiden scheut, erlebt von Gott nicht viel. Nur wer das Wagnis auf sich nimmt, erreicht das große Ziel. Ja, Christsein heißt unterwegs sein. Wir werden nachher noch konkret von der Veronika Pritzel hören, wie sie sich auf den Weg gemacht hat zu Menschen in Not in Griechenland. Wohin will er dich senden? Wohin will er mich senden? Wir müssen immer wieder offen sein, neue Wege mit Jesus zu gehen. Martin Luther hat das wunderschön ausgedrückt, dieses Unterwegssein. Das Leben ist nicht ein fromm Sein, sondern ein fromm Werden. Nicht ein gesund Sein, sondern ein gesund Werden. Nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles, es reinigt sich aber alles. Christsein heißt unterwegs sein. Ich möchte uns dazu mitnehmen in die Geschichte von der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Und der erste Teil unseres Textes steht im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus, Kapitel 15, die Verse 19 bis 21. Da geht es um den Durchzug durchs Rote Meer. Die Pferde und Streitwaren des Pharaos samt allen Wagenkämpfern waren also hinter dem Volk Israel ins Meer hineingezogen und der Herr hatte das Wasser über sie zurückfluten lassen. Aber die Leute von Israel waren trockenen Fußes ans andere Ufer gelangt. Darum sangen sie dieses Lied. Die Prophetin Miriam, die Schwester Aarons, nahm ihre Handpauke und alle Frauen schlossen sich ihr an. Sie schlugen ihre Handpauken und tanzten im Reigen. Miriam sang ihnen vor und sie antworteten im Chor. Singt alle, singt dem Herrn zu Ehren, denn er hat siegreich seine Macht gezeigt. Ins Meer geworfen hat er Ross und Mann. Es ist die Geschichte einer Befreiung. Viele Jahrzehnte lang waren die Israeliten Sklaven gewesen. Hatten sie das Knallen der Peitschen noch im Ohr, das Dröhnen der Antreiber, mussten sie unendlich viel arbeiten. Immer mehr wurde von ihnen verlangt, die Arbeitsleistung gesteigert. Und endlich waren sie frei. Dann kommen sie nach wenigen Tagen an dieses Schilfmeer und denken, ja, und wie kommen wir hier durch? Und plötzlich zu allem Unglück kommen auch noch die Ägypter ihnen hinterher und sagen, wir holen uns die wieder zurück. Das ist ja verrückt, wir haben sie ziehen lassen. Sie sehen, die Ägypter kommen, sie schreien zu Mose, hast du uns jetzt hier in die Wüste geführt, damit wir alle sterben sollen? Und dann geschieht das Unglaubliche. Gott bahnt einen Weg im Meer. Sie können trockenen Fußes durch das Meer ziehen und als die Ägypter hinterher fahren und laufen, schließt sich das Meer wieder und die Ägypter kommen um. Es ist die Geschichte einer Befreiung. Sie sind befreit aus der Sklaverei. Für die Juden ist es bis heute die große Heilstat, die Befreiung aus Ägypten und der Durchzug durchs Rote Meer. Das ist die größte Heilstat, wo sie Gott erlebt haben. Und für die Christen war das immer auch ein Bild, einmal für Kreuz und Auferstehung Jesu, ja, durch dieses Wassergrab hindurch zu neuem Leben. Aber auch uns geht es so. Wir sind manchmal auch als Christen in einer ausweglosen Situation, wo wir einfach keinen Weg mehr sehen. Wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Und plötzlich bahnt Gott neue Wege, mitten in der Not. Wenn wir Zeugnisteil haben, dann berichten wir uns zum Teil davon, ja, wo wir das erlebt haben, dass Gott neue Wege bahnt in so einer völlig ausweglosen Situation. Wir sind Befreite, Erlöste, Gerettete. Das Volk Israels hat das sozusagen ganz leibhaftig erlebt und es gab auch immer wieder Gruppen, zum Beispiel die afrikanischen Sklaven in Amerika, die das auch so als ganz existenziell erlebt haben, wie sie aus der Sklaverei befreit wurden und auf dem Weg sind in ein neues Leben. Wir kennen das aus den Negro Spirituals, ganz viele Lieder handeln davon, dass sie auf dem Weg sind durch die Wüste, dass das Volk endlich gehen soll und dass sie in das gelobte Land gehen wollen. Und es gibt Menschen, die ein ganz kaputtes Leben gelebt haben und dann neu befreit worden sind durch Jesus Christus, die das auch ganz persönlich so erlebt haben, wie etwas ganz Neues beginnt. Es gibt Bücher von diesen Menschen, vom Nachtclubbesitzer zum Evangelisten, und andere Titel, ihr kennt wahrscheinlich solche Leute. Wir hatten jahrelang den Richard Müller hier bei uns in der Gemeinde, der ein ganz kaputter Typ war und sagte, Jesus hat mich befreit zu einem neuen Leben. Aber wie ist das bei dir und bei mir, wenn man so in einer frommen Familie aufgewachsen ist und eigentlich immer irgendwie mit Jesus verbunden war? Wo habe ich das Gefühl gehabt, er hat mich befreit, erlöst, gerettet? Wovon eigentlich? Ich weiß noch, wie bei einer Evangelisation mich mal ein junger Mann fragte, der keine Ahnung vom Christentum hatte. Ich hatte ihm gesagt, ja, du musst an Jesus glauben, dann bist du erlöst. Dann sagte er, ja, erlöst, erlöst, wovon? Ja. Und dann habe ich so rumgestottert, ja, von der Sünde und so, hatte alles nicht verstanden. Wovon sind wir befreit, erlöst? Das müssen wir uns immer wieder auch mal vor Augen führen und Als Hausaufgabe möchte ich dir mitgeben, dich zu Hause mal hinzusetzen und das einfach mal für dich so zu notieren. Wovon hat der Herr mich befreit, erlöst? Wo habe ich das erlebt, sozusagen so einen Durchzug durchs Rote Meer? Natürlich hat er mich von der Sünde befreit. Das muss man aber Menschen auch erstmal so übersetzen, was das heißt. Dass ich eigentlich ein kaputter Typ bin, dem der Tod droht. Und Christus liebt mich trotzdem, hat mich angenommen, trotz meiner Schuld und Sünde. Und letztlich wird die Erlösung erst sichtbar, wenn wir dann eines Tages auch vom Tod befreit sind. Denn noch ist ja der Tod die große Katastrophe, auf die alle zugehen. Und wir als Christen glauben, dass wir eines Tages, so wie das Volk Israel durch das Meer wandert, eben auch unserem Herrn nachfolgen werden, durch das Todesmeer hindurch zum Leben. Wir haben es gerade gesungen in dem ersten Lied, mit dem wir warten und sehnen uns nach dieser Erlösung vom Tod. Aber ich denke, oder ich spüre das auch immer wieder, ich bin befreit auch von meiner Angst, von meiner Lebensangst, denn ich bin nicht mehr allein, von meinem Alleinsein. Ich muss nicht alle Krisen mit mir selber ausmachen. Krisen kommen, wir haben das gerade gehört vom Samuel, aber wir sind nicht allein in der Krise. Ich bin auch befreit von meinem Egoismus, der natürlich noch da ist und trotzdem befreit mich Jesus aus dieser dauernden Drehung nur um mich selbst. Sendet mich zu meinem Nächsten. Wovon hat er dich befreit? Ja, wir lesen weiter. Die Israeliten hatten dieses große Wunder erlebt und dann ging es weiter Richtung Wüste. Mose führte das Volk vom Schilfmeer aus in die Wüste Schur. 3 Tage lang wanderten die Israeliten durch die Wüste, ohne Wasser zu finden. Dann kamen sie nach Mara, wo es Wasser gab. Aber sie konnten es nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb hatte der Ort auch den Namen Mara, Bitterwasser, erhalten. Die Leute von Israel rotteten sich gegen Mose zusammen und murrten: Was sollen wir trinken? Mose schrie zum Herrn um Hilfe und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Da warf Mose das Holz in das Wasser, da konnten sie es trinken. So schnell ist alles vergessen, ja? War das große Fest. Sie haben noch gejubelt und gefeiert. Wir sind erlöst, wir sind befreit. Der Herr hat uns errettet. Die Ägypter sind untergegangen. Wir leben. Spontan Lieder getextet, getanzt. Und jetzt 3 Tage auf dem Weg durch die Wüste. Ja? 40 Grad im Schatten. 3 Tage lang kein Wasser. Völlig am Ende. Endlich kommt eine Oase. Da ist Wasser. Die ersten trinken und das Wasser ist ungenießbar. Man kann sich ja verstehen, die Israeliten, ja, dass die irgendwie sauer waren und sagten: Was ist denn jetzt los? Wo hast du uns denn jetzt hingeführt, Mose? Du hast doch hier einen Plan, wo wir hin sollen. Wir kommen hier hin und das Wasser ist bitter. So schnell kann sich alles ändern, auch bei uns im Leben. Ihr kennt solche Wechsel, ja, dass man total froh und happy und high ist. Und 1-2 Tage später ist alles anders. Da kommt plötzlich eine schlimme Diagnose, da kommt irgendeine Hiobsbotschaft und wir sind zu Tode betrübt. So ist das auf unserem Weg durch die Wüste, dass wir oft ganz unterschiedliche Phasen erleben im Leben. Und je älter wir sind, umso mehr können wir davon erzählen, wie das so ein Auf und Ab ist im Leben. Halten wir fest, in der Wüste wird gemurrt. Ja, das, denke ich, sollen wir einfach auch wissen. Es gibt solche Phasen, wo Grundbedürfnisse nicht gestillt sind. Ja, Durst ist ja ein existenzielles Bedürfnis und wo man dann anfängt zu murren. Ja, was ist hier los? Was soll das denn und so? Und natürlich gegen wen? Gegen die Leitung, gegen Mose. So sind wir Menschen. In der Wüste wird gemurrt. Wir haben ja heute Ältestenwahlen nach dem Gottesdienst. Wir wählen zwei neue Älteste, eine neue Gemeindeleitung. Und ich denke, es ist gut, sich an dieser Stelle auch nochmal einfach daran zu erinnern, liebe Gemeinde, dass wir unsere Ältesten nicht überfordern mit Erwartungen. Ja, Volk Israel immer gleich, Mose, mach mal hier und was ist und so. Sie können nicht jede bittere Quelle zu Trinkwasser umgestalten. Ihr kennt ja vielleicht diesen Satz, Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger. Aber auch bei uns, habe ich den Eindruck, in der Gemeinde ist es manchmal so, dass wir vielleicht die Ältesten mit Erwartungen überfrachten, dass sie alle Dinge sofort regeln sollen und Gemeinde so umgestalten sollen, dass es mir passt. Seid barmherzig und mit euren Ältesten und überfordert sie nicht. Natürlich ist es so, das sind Grundbedürfnisse. Durst, Hunger. Das erwartet auch keiner heute von der Gemeindeleitung, dass die jetzt uns Wasser oder was zu essen herbeizaubern. Aber es gibt ja noch andere Grundbedürfnisse, wenn gemurrt wird. Und das wäre so meine Anregung an euch Älteste. Nehmt nicht jede Kritik gleich persönlich. Manchmal ist es auch, dass Leute einfach bestimmte Grundbedürfnisse haben, die nicht gestillt sind. Eben nach Wasser oder nach Brot, aber vielleicht auch nach Liebe, nach Anerkennung, nach Bestätigung. Man kann als Leiter auf Menschen zugehen und sie wertschätzen, aber es wird sich nicht verhindern lassen, dass manchmal auch jemand mit sich selber einfach nicht klarkommt und mit sich und mit dem Leben und mit Gott und mit allem unzufrieden ist und dann diese Kritik auf die Gemeindeleitung projiziert und sagt, die sind an allem schuld. In der Wüste wird gemurrt und wir sind vergesslich, selbst wenn wir die schönsten, besonderen Erlebnisse mit Gott hatten oder in der Gemeinde mit einem Mal, ist Unzufriedenheit da. Ja, wir machen weiter mit unserer Geschichte. Da wird wieder gemurrt, aber zuerst heißt es in Vers 27, das Volk zog weiter in die Oase Elim und schlug dort sein Lager auf. Es gab in Elim 12 Quellen und 70 Palmen. Das wird so, nur so im Nebensatz erwähnt. Aber wenn man unterwegs ist, dann kommt man auch immer wieder mal in tolle Oasen. Ja? Die gehen durch die Wüste und plötzlich eine Oase, 70 Palmen, 12 Quellen, alles trinkbares Wasser. Mensch, hier bleiben wir. Aber sie sind ja auf dem Weg. Man muss auch Elim mal wieder verlassen. Aber das ist das Tolle, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Es gibt immer wieder auch einmal solche Oasen, wie es im Psalm 23 heißt, einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, die Feinde, die Probleme sind nicht verschwunden, aber plötzlich deckt er uns den Tisch. Die Wüste ist noch da, aber mit einmal ist da eine tolle Oase. Also ihr Leben, das war toll. Das war so toll, dass sie das auch noch, dass es hier erwähnt ist im Text. Von Elim zogen die Israeliten weiter in die Wüste Sin, der Sinai, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Sie kamen dorthin am 15. Tag im zweiten Monat nach dem Aufbruch aus Ägypten. Hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israel gegen Mose und Aaron zusammen. Sie murrten. Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. So schnell verklärt sich die Vergangenheit, ja? wären wir doch in Ägypten geblieben. Da hatten wir genug zu essen, sogar Fleisch hatten wir da zu essen und genug Brot. Ja, das war Sklaverei, Leute. Ja. Und da haben euch morgens schon und den ganzen Tag die Sklaventreiber mit der Peitsche zur Arbeit angetrieben. Es war eine furchtbare Zeit, aber nein, wir hatten ja immer gut zu essen. Und jetzt ist nichts da und wie soll das überhaupt weitergehen? Hier in der Wüste ist ja überhaupt kein Essen in Aussicht. Also schon wieder murren gegen Gott, aber auch gegen die Leitung. Ja? Mose und jetzt ist es auch Aaron. Rotten sich zusammen, ihr müsst jetzt was tun, wie soll das weitergehen? So kann es nicht bleiben und wir werden doch alle sterben. Die Menschen neigen ja dazu, schnell auch schwarz zu sehen. Ja? Alles immer noch viel schlimmer zu malen. Dann sagte Mose zu Aaron, Befehl der ganzen Gemeinde Israel, kommt her, und stellt euch vor dem Herrn auf, denn er hat euer Murren gehört. Kaum hatte sich das Volk mit dem Blick zur Wüste aufgestellt, da erschien auch schon von dort her die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke. Der Herr sagte zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört und lasse ihnen sagen, gegen Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen und am Morgen so viel Brot, dass ihr satt werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Am Abend kamen Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder. Und am Morgen lag rings um das Lager Tau. Als der Tau verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Als die Leute von Israel es sahen, sagten sie zueinander, was ist denn das? Wörtlich heißt das auf Hebräisch Manhu. Später, ihr wisst es ja, Manna. Manhu, was ist denn das? Denn sie wussten nichts damit anzufangen. Mose aber erklärte ihnen, dies ist das Brot, mit dem der Herr euch am Leben erhalten wird. Und er befiehlt euch, sammelt davon, so viel ihr braucht, pro Person einen Krug voll. Jeder soll so viel sammeln, dass es für seine Familie ausreicht. Die Israeliten sind verzweifelt, sie murren, wir werden verhungern, wie soll das weitergehen? Und Gott versorgt sein Volk. Am Abend kommen Wachteln, Vögel, die lassen sich nieder und scheinbar haben die sich leicht einfangen lassen. Die konnte man so aufsammeln und da hatten sie Fleisch zu essen. Und am Morgen, da war dieser komische Tau oder Raureif auf den Pflanzen. Erstmal wussten sie gar nicht, was das ist und dann konnte man das einsammeln, Manna, das himmlische Brot. Und das heißt, 40 Jahre lang gingen sie durch die Wüste und 40 Jahre lang haben sie auch jeden Morgen ausreichend Manna zu essen gehabt. Gott versorgt sein Volk. Wir sollen immer wieder neu vertrauen lernen. Wir leben in einem Land, wo wir alles haben und vielleicht ist unser Volk auch deswegen so ungläubig, so unfromm, weil wir eigentlich alles haben und uns selber kaufen können und so. Und trotzdem kommen wir in Krisen, die wir nicht bewältigen können alleine. Da ist es gut zu wissen, er ist da, er geht mit auf dem Weg durch die Wüste, er versorgt uns. Lasst uns ihm vertrauen, gerade auch in der Not. Wir sind auf dem Weg, Gemeinde auf dem Weg. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir steuern ein Ziel an, das gelobte Land. So wie das Volk Israel damals auf dem Weg durch die Wüste war, aber das war nicht Selbstzweck, da immer durch die Wüste zu kreisen, sondern letztlich steuerten sie auf ein Ziel zu, das gelobte Land. Ich habe euch schon erzählt, dass die Schwarzen in den USA, die aus der Sklaverei befreit worden waren, dass für sie dieses Bild ganz wichtig war. Drüben über dem Jordan liegt das gelobte Land. Swing Low, Sweet Chariot zum Beispiel. Es gibt sehr viele Spirituals, die davon singen, dass auf der anderen Seite des Jordans das gelobte Land liegt. Und deswegen gibt es im Deutschen auch dieses Sprichwort, der ist über den Jordan. Das heißt, er ist gestorben. Ja. Weil das dieses Bild ist. Wenn wir sterben, dann geht jeder einzelne von uns über den Jordan endlich in das gelobte Land ein, in den Himmel, dass wir dann ganz bei Jesus sind eines Tages. Als Gemeinde sind wir auf dem Weg in das gelobte Land, aber auch jeder Einzelne wird irgendwann das Ziel erreichen. Den Jordan und dann den Jordan überqueren und in das gelobte Land einkehren. Noch sind wir unterwegs durch die Wüste. Noch wird gemurrt, noch kommen wir in Krisen, noch erleben wir Hitzewellen in der Wüste, Durst und Hunger. Aber letztlich wartet auf uns nicht das Chaos, nicht der Untergang oder wie die Israeliten sagten, wir werden alle verhungern in der Wüste. Es wartet nicht die Katastrophe. Wir haben ein Ziel. Und dieses Ziel ist das gelobte Land. Und eines Tages werden wir als ganze Gemeinde, aber auch als Einzelne über den Jordan in das Land Kanaan einziehen, im Himmel sein, bei ihm, bei Jesus. Das ist unsere Hoffnung. So wie er durch den Tod auferstanden ist, so werden auch wir eines Tages in dieser ganz neuen Wirklichkeit sein. Daran lasst uns festhalten, wenn wir in Krisen kommen, wenn wir verzweifelt sind, dass diese Welt nicht alles ist. Wir denken immer, das wird uns ja auch weisgemacht so von unserer Umwelt. Heute schon müssten sich alle Wünsche erfüllen. Brauchst nur das Werbefernsehen angucken, du brauchst bestimmte Sachen, dann bist du glücklich, dann ist alles toll. Stimmt ja nicht. Wir kommen in Krisen in diesem Leben, wir gehen durch Wüstenstrecken, aber eines Tages ist diese Wüstenwanderung vorbei. Dann werden wir wirklich erlöst, befreit von ihm, dann sind wir ganz bei ihm, vereint mit unserem Herrn Jesus Christus. Ich möchte kurz mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Zusage, dass wir nicht allein unterwegs sind in unserem Leben. Dass du uns begleitest, jeden Einzelnen, bei den ganz unterschiedlichen Lebensstationen und Situationen, in denen wir sind. Du bist dabei und du meinst es gut mit uns und du versorgst uns. Du kennst uns und weißt, was wir für schwache Menschen sind und wie oft wir einfach auch in Krisen geraten und fertig sind und anfangen rumzumosern, zu murren, zu schimpfen. Herr, erbarme dich über uns. Und ich danke dir, dass du das tust, dass du nicht die Lust an uns verlierst, dass du an jedem Tag neu uns führst an deiner Hand. Und wir eines Tages ganz bei dir sein werden, wenn wir den Jordan überquert haben, bei dir sind im gelobten Land. Amen.